Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am Montag, den 2. März 2026. Es begrüßt Sie Andreas Peter. Wir erkundigen uns beim in Israel lebenden deutschen Schriftsteller Chaim Noll über dessen Eindrücke des Militärschlages gegen den Iran vom Wochenende. Vom pensionierten General des österreichischen Bundesheeres Günter Greindl erfragen wir geopolitische und geostrategische Aspekte der US-amerikanisch-israelischen Militärschläge gegen den Iran. Der Prozessbevollmächtigte der Desiderius-Erasmus-Stiftung Ulrich Vosgerau klärt uns über die prozessualen Grundlagen im Kampf der Stiftung um staatliche Förderung auf. Und mit dem deutsch-schweizerischen forensischen Psychiater Frank Urbaniok diskutieren wir das Phänomen der zunehmenden Gewalt im öffentlichen Raum. Sie hören Kontrafunk aktuell. Am Samstag hat US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahrgemacht und zusammen mit Israel einen Militärschlag gegen den Iran angeordnet, in dessen Verlauf das geistliche Oberhaupt und de facto Staatschef Ayatollah Ali Khamenei getötet wurde, neben einigen anderen einflussreichen Politikern und militärischen Führern des Iran. Der Iran antwortete mit Raketenangriffen auf US-Militärbasen im gesamten Golfraum und auch auf israelische Städte. Im Iran soll es viele Bekundungen der Freude und des Jubels gegeben haben. Auch viele Auslandsiraner feierten den Tod Khameneis, so auch in der deutschen Hauptstadt Berlin. Wie die israelische Gesellschaft die Ereignisse und Entwicklungen vom Wochenende aufgenommen hat, darüber wollen wir mit dem in Israel lebenden Schriftsteller Chaim Noll sprechen. Herzlich willkommen, Herr Noll.
Guten Tag.
Herr Noll, Sie leben im sogenannten Südbezirk Israels. Waren Sie auch von iranischem Raketenbeschuss betroffen?
Ja, wir hatten auch mehrmals Beschuss hier im Süden. Die Stadt Beersheba wird beschossen. Dann war hier eine längere Zeit der Flughafen, wo die F-35-Maschinen stationiert waren. Da hat Iran schon im letzten Krieg versucht, Schaden anzurichten und auch sogar irgendwie ein Gebäude am Rand des Flughafens getroffen. Sie haben unsere Gegend hier im Visier und wir waren mehrmals im Luftschutzraum inzwischen. Aber das ist ja leider so, dass wir seit Jahren daran gewöhnt sind und das dann nicht mehr so tragisch finden.
Ich wollte gerade fragen, ist das ein Gefühl einer Art über allem schwebenden Bedrohung oder ist das sogar schon Fatalismus aufgrund der Dauer des Konfliktes?
Ja, das hat sich mit der Zeit etwas gelegt. Am Anfang war es sehr sensationell. Ich habe das in einem Buch beschrieben, das vergangenes Jahr erschienen ist. Da beschreibe ich die ersten Angriffe 2009 im Krieg. Da wurden wir das erste Mal hier unter Beschuss genommen. Gut, die Einwohner von Ashdod oder Ashkelon und Sderot vor allem, die haben das schon seit 20 Jahren, die sehr viel näher noch an Gaza dran sind. Ja, am Anfang war es schockierend, die Vorstellung, dass man in einen Luftschutzbunker gehen muss und da sitzen und abwarten und dann hört man die Einschläge oder man hört vor allem das Geräusch, wenn die Abfangrakete, die Abwehrrakete dieses Geschoss trifft, dann gibt es eine Explosion in der Luft mit sehr viel Geräusch, einen großen Knall und dann fallen auch große Teile runter, von denen man auch verletzt werden kann. Oft werden die Schäden angerichtet durch die herabstürzenden Raketenkörper, das sind ja ballistische Raketen, so große Raketen, manchmal 10 Meter lange Stücke, die werden dann hier über der Wüste abgeschossen. Nee, wir haben hier schon eine Menge Lärm und unerfreuliche Erlebnisse mit diesen Dingen. Und dann sind eben auch die großen Flughäfen hier. Und während ich jetzt spreche, starten gerade wieder Flugzeuge mit sehr viel Geräusch. Also wir bekommen das schon mit.
Wird in den Familien überhaupt darüber gesprochen, also über das Konfliktpotenzial, über den Konflikt mit dem Iran oder vertreibt man sich irgendwie mit was anderem die Zeit?
Nee, darüber wird sehr viel gesprochen. Wir haben ja alle junge Leute in der Familie, die sozusagen im Nebenberuf Krieger sind. Wir hatten 3 Enkel im Gaza-Krieg, die sind natürlich doch alle sehr viel mehr Experten als wir. Und haben sehr viel mehr Einsicht und auch viele Freunde, mit denen sie dann sprechen. Und die sagen uns, wie sie die Sache sehen, oft zu unserem Vorteil, weil wir das gar nicht so mitbekommen. Also man spricht sehr viel darüber, das ist klar.
Wie ist Ihre Wahrnehmung? Ist die Politik der israelischen Regierung gegenüber dem Iran in Israel unumstritten?
Ja, ich würde sagen ja. Nach allem, was wir jetzt erlebt haben, nach dem 7. Oktober sowieso. Ich meine, der 7. Oktober war vom Iran initiiert und der Iran hat das bezahlt. Diese Proxy-Kräfte, mit denen wir es zu tun hatten, Hisbollah und Hamas und die Houthi, die auch hier unten sehr unangenehm sind, nicht, die ja auch den Zugang zum Suezkanal absperren können und so. Also
Herr Neul, wir hatten eben gerade einen Aussetzer in der Verbindung. Sie selber haben eben auch nochmal gesagt, dass es immer wieder zu Stromausfällen kommt.
Ja.
Wie nimmt die israelische Gesellschaft diesen Zustand im Moment wahr? Ist man da auf der Seite der Regierung und sagt, dafür nehmen wir diese Unbill in Kauf, den Beschuss, dass wir im Untergrund sitzen müssen, dass es immer wieder Stromausfälle gibt? Ist man da patriotisch oder sagt man, Mensch, hätte man doch lieber weiter verhandelt?
Nein, da ist man patriotisch und wir wissen alle, jeder hier in der Region weiß, dass das Zentrum des Übels und die Quelle all dieser Misshelligkeiten, der Kriege und des Terrors und so weiter in Teheran ist. Und jeder hofft darauf, dass das ausgeschaltet wird. Wir alle hoffen hier auf einen Regimewechsel im Iran, weil wir alle wissen, dass es mit dieser Regierung oder mit, wie immer man das nennt, mit diesem System dort, mit dieser sogenannten Iranischen Republik keinen Frieden geben kann und dass sie uns hier allen das Leben weiter unerträglich machen werden. Also von daher ist das absolut populär. Da gibt's hier eigentlich niemanden, der das nicht so sieht.
Und dass die Glaubwürdigkeit des Westens, aber auch der israelischen Regierung eventuell leiden könnte, dass man mitten in Gesprächen, die ja noch liefen, einen Militärschlag ausführt, der das Staatsoberhaupt des Landes, mit dem man Gespräche führt, köpft, das ist in Israel kein Gesprächsthema?
Also ich kann nur von mir sprechen und von den Leuten, die ich kenne. Und da hat eigentlich niemand wirklich daran geglaubt, dass diese Gespräche irgendeinen Sinn machen. So wie sich das Regime vor einigen Wochen zu seiner eigenen Bevölkerung verhalten hat, hat es nochmal gezeigt, dass es absolut unmenschlich und unberechenbar und in keiner Weise überhaupt akzeptabel ist als Partner. Das ist uns hier allen klar. Also, dass es die beste Lösung ist, dort ein Ende zu machen und nicht endlos weiter zu verhandeln und ihnen die Gelegenheit zu geben, Verhandlungen in die Länge zu ziehen und dann weiter in ihren Kellern und Tunneln zu basteln an Massenvernichtungswaffen. Also, das sieht hier eigentlich, glaube ich, die überwiegende Mehrheit so.
In Deutschland wird in der Berichterstattung regelmäßig eigentlich erwähnt, dass es sich bei der Militäroperation vom Wochenende de facto um einen Bruch des Völkerrechts handelt. Ist das in Israel ein Diskussionsthema?
Nee, eigentlich nicht. Und wir wundern uns auch ein bisschen, dass das in Deutschland ein Diskussionsthema ist. Völkerrecht ist eine sehr auslegbare Sache. Also das haben wir in letzter Zeit mehrmals erlebt. Ich habe auch immer wieder darüber geschrieben, neulich auch in der Neuen Zürcher Zeitung, was die Siedler in Israel betrifft, wo auch behauptet wird von europäischer Seite, die Siedlungen wären völkerrechtswidrig. Also zum Zeitpunkt der Gründung der Siedlungen waren sie absolut in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht. Bloß das Völkerrecht verändert sich mit den Mehrheitsverhältnissen in der UN. Und da haben sich eben leider in der UN unter diesem auch sehr parteiischen und von jeher anti-israelischen Generalsekretär unter diesen portugiesischen Sozialisten Verhältnisse gebildet, wo man die UN eigentlich hier als indiskutabel ansieht inzwischen, ja, und damit auch das, was sie Völkerrecht nennen. Das sind Mehrheitsverhältnisse, die aus ganz politischen Gründen, auch aus anti-amerikanischer Tendenz und anti-westlicher Tendenz von bestimmten Staatengruppen und an denen dann die islamischen Staaten, das sind ja 56 zusammengefasst in diesem Council der islamischen Staaten, die bestimmen eigentlich die Abstimmung in den Vereinten Nationen und so wird das Völkerrecht heute gesehen. Also wir sind da nicht der Meinung, dass das ein Völkerrechtsbruch ist, wenn man ein Regime, das seit Jahrzehnten erklärt, einen anderen Staat in der Region auslöschen zu wollen. Also das ist eigentlich dann ein Casus Belli, würde ich sagen, seit langem schon. Da hätte man seit langem schon was machen können.
Regime Change Operationen des Westens sind aber bislang eigentlich nie wirklich gut ausgegangen, sondern haben sogenannte gescheiterte Staaten hinterlassen, sei es jetzt Somalia, Jemen oder Libyen oder so etwas. Und diese Staaten oder diese Staatengebilde können Menschen an die Spitze spülen, die zuvor mit hohem Kopfgeld als Terroristen gesucht wurden. Hat Israel mit der Operation vom Wochenende tatsächlich einen nachhaltigen Frieden errungen oder sich nur Zeit gekauft?
Ja, das ist die Frage, das werden wir in Zukunft sehen. Es ist leider wirklich, wie Sie sagen, dass wenn man in solchen Staaten Regime ablöst, nicht unbedingt etwas Besseres hinterher kommt. Aber in diesem Fall muss ich Ihnen sagen, also was den Iran betrifft, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Ja, also hier war wirklich nichts zu verlieren. Eine noch gefährlichere und bösartigere und inhumanere Regierung ist schlechterdings nicht vorstellbar. Also von daher, wer da auch immer kommt und was sich da jetzt auch immer für Nachfolgekämpfe abspielen, vielleicht gibt es bürgerkriegsähnliche Dinge, das ist alles für die Nachbarstaaten nicht so schlimm wie dieses bösartige Regime, das wirklich seit Jahrzehnten darauf setzt und aufbaut, hier die Hegemonialmacht im Nahen Osten zu werden. Das haben sie ja offen erklärt. Da gibt es diese berühmte Blaupause von dem Khamenei, der ja nun Bezrat Hashem nicht mehr unter uns ist. Der hat das ja erklärt, dass sie tatsächlich die Vorherrschaft im Nahen Osten anstreben, auch auf Kosten der arabischen Staaten, die alle stillschweigend einverstanden sind mit dieser Militäraktion, teilweise mit der üblichen Heuchelei, dass sie nach außen was anderes sagen. Saudi-Arabien zum Beispiel erklärt hat, sie stellen ihr Gebiet nicht zur Verfügung, aber hintenrum hat er Trump gebeten, einen Militärschlag zu machen, der Kronprinz, weil sie alle nicht mehr leben können mit diesem Regime.
Israel sagt überhaupt nichts zur Kritik bzw. zum Vorwurf, dass es selbst ein Atomwaffenland ist. Wird über das eigene Atomwaffenarsenal in Israel diskutiert, in der Bevölkerung?
Offen gesagt kaum. Also das ist eine Art Waffe, die uns hier weniger interessiert als Abwehrsysteme. Ja, Atombombe ist ja eine Waffe, die dann auf anderem Gebiet eingesetzt wird. Also das, was uns hier alle interessiert, sind die Abwehrsysteme. Und die sind eben sehr, sehr hoch entwickelt. Und das zeigt sich auch wieder in dieser Auseinandersetzung, nicht angesichts der Mengen von Raketen, die auf Israel geschossen werden. Es sind zwar bedauerlicherweise auch wieder Menschenleben, auch wie in diesem 12-Tage-Krieg vor einigen Monaten. Aber es ist eben eine sehr viel geringere Wirkung, einfach durch diese fantastischen Luftabwehrsysteme. Also ich denke, das sind so die Waffen, für die man sich hier interessiert. Die Atombombe, niemand glaubt so recht daran, dass Israel die einsetzen wird und braucht. Wir müssen unseren Luftraum sichern, mehr wollen wir ja nicht.
Vertrauen Sie jetzt darauf, auf die Äußerungen sowohl des US-Präsidenten als auch des israelischen Ministerpräsidenten, dass das Atomprogramm des Iran, also das Atomwaffenprogramm des Iran, jetzt aber wirklich vernichtet wurde?
Ja, selbst wenn dem so ist, solange dieses Regime in der jetzigen Form weiter besteht, würde das ja gar nichts nützen, denn sie würden wieder von vorn anfangen. Wenn es dieses Regime weiterhin gäbe, selbst wenn man ihnen alles zerstört, fangen sie wieder von vorn an, denn sie sind getrieben von dieser wahnsinnigen Vision, dass sie mit ihrer Art Islam die Vorherrschaft im Nahen Osten und dann möglichst über die Welt erringen müssten. Und da kann man nicht viel dagegen tun, da muss man einfach dieses Regime beseitigen, sonst ist keine Lösung in Sicht.
In Deutschland wird ja auch viel demonstriert im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza, der nach dem Massaker vom 7. Oktober einsetzte bzw. begann. Das ruft in Deutschland immer wieder Debatten, Diskussionen hervor, die Art und Weise, wie dort von gerade palästinensischer Seite aus demonstriert wird. Nimmt man das in Israel wahr? Hat das irgendeine Reaktion?
Wenn ich früher nach Berlin geflogen bin, waren die Maschinen voll. Ich musste jetzt in einer persönlichen Sache im Januar nach Berlin fliegen, da war die Maschine halb leer. Also das Interesse von Israelis an Deutschland hat nach dem letzten Gaza-Krieg sehr abgenommen, weil wir einfach wissen, dass das Land kein sehr angenehmer Ort mehr ist für Israelis, dass man dort beleidigt und belästigt wird unter Umständen. Sie haben ja hier sehr viel angenehmere Möglichkeiten. Meine Enkel fahren dann lieber nach Indien oder Thailand und so in Länder, wo sie willkommen sind. Oder auch nach Osteuropa, nicht nach Ungarn oder so. Das sind so die beliebten Reiseziele im Augenblick. Also Deutschland gehört nicht mehr so dazu. Und das liegt eben daran, dass da einfach eine Dominanz von muslimischen jungen Leuten im öffentlichen Raum ist, wo man sich nicht mehr sicher fühlt.
Abschließende Frage, Herr Noll. Glauben Sie daran, dass es zu einer Befriedung im Nahen Osten, im Golfgebiet kommt, die dem Staat Israel nützen wird in der Partnerschaft oder in der Kooperation mit seinen Nachbarn.
Wir hoffen sehr darauf und wir halten es auch jetzt wieder für möglich, da endlich Aktion gegen den Iran unternommen wird. Diese endlosen Verhandlungen und dieses Aufschieben des Problems, das hat uns hier alle etwas beunruhigt über die Jahre. Jetzt sehen wir eine Chance, wenn dieses Regime verschwindet, dass Israel sich mit den Nachbarländern hier eigentlich in sehr guten Beziehungen befinden kann. Wir haben sehr gute Beziehungen zu den arabischen Nachbarn inzwischen, vor allem zu den Golfstaaten. Und potenziell sind eigentlich auch die Iraner in der Mehrheit unsere Freunde. Wenn dieses Regime weg ist, könnten sich fantastisch enge freundschaftliche Beziehungen zwischen Israel und Iran ergeben. Davon sind wir eigentlich alle überzeugt. Ich habe so viele Exil-Iraner kennengelernt in den letzten Jahren, wenn ich unterwegs war in anderen Ländern, die mich immer aufgrund meiner Kippa sofort wie einen lieben Freund begrüßt haben, ja, als Taxifahrer oder so, weil sie voller positiver Gefühle gegenüber Israel sind, weil sie auch sich von Israel im Grunde erhoffen, dass wir dazu beitragen können, dass dieses allgemein verhasste Regime zu einem Ende kommt.
Am vergangenen Samstag haben die USA und Israel mit Raketen und Marschflugkörpern den Iran angegriffen und dabei unter anderem das de facto Staatsoberhaupt Ayatollah Khamenei getötet. Wie die israelische Gesellschaft dazu steht, haben wir beim deutschen, in Israel lebenden Schriftsteller Chaim Noll erfragt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Noll.
Ja, alles Gute.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Am Samstag begannen die USA und Israel einen koordinierten Militärschlag gegen die Islamische Republik Iran. Dabei wurden neben dem geistlichen Führer Ayatollah Khamenei eine Reihe anderer führender Repräsentanten des Regimes getötet. Iran antwortete und antwortet noch immer mit Raketenangriffen auf Militärbasen der USA in verschiedenen Golfstaaten und auf Ziele in Israel. Doch welche Folgen hat dieser Angriff eigentlich auf die geostrategische und geopolitische Lage? Wir wollen das jetzt erörtern mit dem pensionierten General des österreichischen Bundesheeres, Günter Greindl. Herzlich willkommen, Herr Greindl.
Ja, grüß Gott.
Herr Greindl, nicht wenige Analysten und Berater von US-Präsident Donald Trump haben vor unkontrollierbaren Eskalationen weit über den Iran hinaus gewarnt, sollte er tatsächlich wahrmachen, was er nun am Samstagmorgen tatsächlich wahrgemacht hat. Wenn Sie Berater von Donald Trump gewesen wären, hätten Sie ihm auch von dieser Operation abgeraten?
Ja, ich auf alle Fälle, nicht? Weil ich bin ja viel unterwegs gewesen in Krisensituationen als Kommandant von UN-Peacekeeping-Operationen und bin natürlich überzeugt, dass mit militärischen Operationen die Ursachen von Konflikten ja nicht zu beseitigen sind, sondern dass es wirklich besser ist, man sucht am Verhandlungsweg Lösungen zu finden. Und das war ja im Iran auch der Fall. Man hat es versucht, aber offensichtlich hat es nicht genügt. Und wir sehen jetzt doch einen Ausbruch eines Konfliktes, der meiner Meinung nach eben die Tendenz hat, außer Kontrolle zu geraten. Und das ist das Problem. Wir müssen aber, denke ich, abwarten, wenn der Iran hier, was ja beabsichtigt ist, vielleicht in 3-4 Tagen zusammenbricht und dort ein Regime-Change gelingt, dann schaut die Lage natürlich wieder ganz anders aus. Ja? Aber auch dann wird wahrscheinlich ein Chaos dann herrschen hinterher, das vielleicht auch nicht beherrschbar ist. Ja? Also ich glaube, es ist ein Spiel, ein Wabank-Spiel, das da gespielt wird, dessen Ausgang meiner Meinung nach noch ungewiss ist.
Können Sie als erfahrener Militär eine gewisse Strategie, ganz gleich jetzt ob Kurzzeit, Mittelfrist oder Langfrist, hinter der militärischen Spezialoperation der USA und Israels erkennen?
Ich denke, es ist darauf angelegt, dass es ein kurzfristiger, sehr heftiger Militärschlag wird, an dessen Ende dann eben als Ergebnis ein Regime-Change steht, wo dann der Iran sozusagen Bedingungen akzeptieren muss, die dann von Israel und vor allem auch von den Vereinigten Staaten natürlich gestellt werden. Ob das gelingt, das ist die große Frage. Der Iran war immerhin lange jetzt darauf vorbereitet. Es war ja kein Geheimnis, dass beim Scheitern der Verhandlungen ein Militärschlag droht. Inwieweit es ihnen gelingt und auch gelungen ist, eine so große Abwehrkraft zu entwickeln, dass sie dann ihre Offensivmittel, die sie haben immerhin über 1200 oder 300 Raketen, dass sie die dann einsetzen können, das bleibt noch abzuwarten. Allerdings muss man sagen, dass sie bis jetzt schon sehr erfolgreiche Gegenschläge gemacht haben. Das kann man nicht bestreiten.
Der Iran gilt ja als geostrategischer Akteur in der Region. Ist er tatsächlich ausgeschaltet? Macht sich der Westen vielleicht etwas vor? Sie haben es eben angedeutet, dass der Iran sehr wohl zu empfindlichen Schlägen immer noch bereit ist. Immerhin wurde ja schon beim ersten Militärschlag vor wenigen Monaten behauptet, das Atomprogramm Irans sei das Ziel gewesen. Es sei eliminiert worden. Während uns nun erklärt wird, das Atomprogramm sei nach wie vor gefährlich und deshalb jetzt dieser Militärschlag.
Ich glaube, der Grund, es geht darüber völlig hinaus, der Grund dieses Konfliktes. Man muss davon ausgehen, dass natürlich hier ein geopolitischer Hintergrund die Hauptursache dieser Auseinandersetzung ist. Denn wenn der Iran sozusagen auseinanderfällt und eine Zone der Unsicherheit wird oder eine Zone, die dann von Israel und den USA beeinflusst werden kann, dann hat das natürlich gewaltige Auswirkungen auch auf Russland und auf China. Immerhin ein Großteil der Ölversorgung für China kommt aus dem Iran über die Straße von Hormuz, übrigens auch für den Rest der Welt. Für Russland würde das bedeuten, dass neben der Bedrohung oder sozusagen der Einschnürung Russlands im europäischen Raum auch der Süden Russlands dann im Kaukasus und im asiatischen Raum geöffnet wäre. Also für Russland wäre das eine sehr unangenehme Situation. Und ich glaube, das ist auch eine Zielsetzung zumindest der USA. Und für Israel natürlich ist das Ziel, ein Umfeld zu schaffen, wo es keiner Bedrohung mehr ausgesetzt ist.
Der Iran hat ja jetzt die Straße von Hormuz gesperrt für den Verkehr. Sie sagten es, China hat doch enorme Mengen an Erdöl aus dem Iran bezogen. Der Iran ist BRICS-Mitglied, genauso wie China und Russland. Kann der Iran diese Sperre, diese Blockade wirklich dauerhaft aufrechterhalten, also auch wirklich dauerhaft die Weltwirtschaft damit beeinflussen?
Solange diese Regime-Change nicht gelingt, kann das der Iran aufrechterhalten. Das wird natürlich katastrophale Auswirkungen haben auf die Weltwirtschaft. Man stelle sich vor, diese Straße ist, sagen wir, 2-3 Wochen gesperrt. Und da geht ja jetzt schon hoch der Ölpreis, aber es wird dann für China auch natürlich schwierig, ja, weil ihre Versorgung mit Öl natürlich dann auch prekär wird. Es ist einfach ein Druckpunkt, ein weltpolitischer Druckpunkt, geopolitischer Druckpunkt, glaube ich, der die Weltordnung wirklich verändern wird, je nachdem, wie es ausgeht.
Hat Teheran diese Option jetzt gezogen, die Straße von Hormuz zu sperren oder zu blockieren, um China zu zwingen, irgendetwas zu tun, eben weil China möglicherweise in Schwierigkeiten kommt, wenn die iranischen Öllieferungen lange ausbleiben?
Also das derzeitige Regime in Iran ist entschlossen, jetzt eine Entscheidung herbeizuführen. Und solange dieses Regime nicht fällt oder weiter agiert, wird das Kriegsziel sein, Israel möglichst zu beschädigen und die Weltwirtschaft möglichst zu strangulieren, um eben zu erreichen, dass China und Russland doch eine Unterstützung in der Form gibt, dass am Ende die Ziele des Irans erreicht werden.
Die Russen haben ja eines ihrer sogenannten Doomsday-Flugzeuge nach Teheran entsandt vor wenigen Tagen, also ein fliegender Gefechtsstand. War das nur reiner Symbolismus, reiner Aktionismus oder hatte das auch irgendwie einen strategischen Hintergrund?
Es hatte sicher einen strategischen Hintergrund, ja, zumindest war es eine Botschaft. Aber wie man gesehen hat, hat es keine praktischen Auswirkungen gehabt. Es ist in den USA gelungen, die elektronische Kriegführung sozusagen so weit zu gewinnen, dass am Anfang die iranischen Abwehr doch schwer beschädigt war und nicht richtig agieren konnte. Also hier, glaube ich, ist diese Unterstützung nicht ausreichend, um die Angriffshandlungen der Amerikaner und der Israelis schwerwiegend zu beeinträchtigen.
Die Konzeption bzw. die Strategie des Regime Change, die hat sich ja bisher immer als Debakel erwiesen. Die Staaten, in denen der Westen das versucht hat, gelten heute als sogenannte Failed States, also als gescheiterte Staaten. Dennoch versuchen es die USA und Israel erneut. Im Fall des Iran wäre das ja eine etwas andere Kategorie und größer als meinetwegen jetzt Libyen, Somalia oder Jemen. Glauben Sie, dass diese Strategie des Regime Change des transatlantischen Westens an ein Ende gekommen ist, trotz des Erfolges, den man jetzt sieht?
Nur wenn er gelingt, der Regime Change wird aber nicht so gelingen, wie man sich das vorstellt, sondern es wird trotzdem wieder in einem Chaos enden, so wie in Libyen und in allen anderen Staaten, wo man das versucht hat. Für Israel ist es trotzdem ein Vorteil, ja, weil dann die Gefahr, sozusagen die unmittelbare Gefahr wegfällt, wenn im Iran sozusagen Bürgerkrieg ausbricht oder sich Teile abspalten. Immerhin gibt es eine große kurdische Minderheit dort, es gibt eine Minderheit der Sunniten und so weiter. Man weiß nicht, wie das dann ausgehen wird, aber eine Stabilität wird dadurch nicht erreicht werden, weltpolitisch gesehen. Ja. Für Israel vielleicht wird die Situation insofern günstiger dann sein, weil eine Bedrohung doch wegfällt, nicht wahr?
Könnten die Ereignisse im Iran eine Kettenreaktion im Nahen und Mittleren Osten auslösen? Beispielsweise könnten ja auch Völker anderer Staaten im Golf auf die Idee kommen, ihre despotischen Monarchen zu verjagen.
Ja, das ist durchaus möglich und es ist sehr schwer abzuschätzen, wie das weitergeht. Nicht nur, was wird passieren mit den vielen Emiraten im Golf, die ja jetzt auch unter Attacke stehen. Wie wird dort die Bevölkerung reagieren? Ich glaube, man hat hier die Büchse der Pandora geöffnet und man kann nur hoffen, dass die USA außer Regime Change eine längerfristige Strategie da haben. Ob das der Fall ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es nur darum geht, den Iran sozusagen als Bedrohung für Israel auszuschalten, dort einen Regime-Change herbeizuführen und dann quasi einen geopolitischen Vorteil zu haben, indem man also Russland noch mehr einschnüren kann und China eben doch beträchtlich schwächen kann, indem die Ölversorgung schwieriger wird für China, dann ist das, glaube ich, zu wenig.
Es gibt ja noch andere Mächte, Regionalmächte, dort im Umfeld, die gerne Hegemon spielen möchten, also zumindest was die Golfregion betrifft, also Saudi-Arabien, die Türkei vor allem auch. Glauben Sie, dass die die Gunst der Stunde nutzen werden, um selbst sich nochmal irgendwie ein Stück vom Kuchen irgendwelcher anderen Staaten abzuschneiden, sei es im Irak, sei es in Syrien? Oder halten die jetzt still, weil Iran der gemeinsame schiitische Feind ist?
Na, ich glaube, die halten mal still. Das wäre töricht, jetzt in diesem frühen Stadium etwas zu unternehmen. Ich glaube, das werden alle mal abwarten, wie das die nächsten 4-5 Tage sich entwickelt. Und dann muss man die Lage neu beurteilen. Jetzt kann man dazu keine abschließende Beurteilung abgeben.
Spielt die UNO oder Trumps Friedensrat oder möglicherweise die Arabische Liga, spielen die irgendeine Rolle? Können die eine Rolle spielen bei der Befriedung des Konfliktes oder bei der Lösung der gegenwärtigen Situation?
Leider muss man sagen, die UNO ist ja völlig funktionsunfähig und das hat ja auch Trump erklärt. dass er also nicht mehr auf die UNO zählt. Das Einzige, was von der UNO noch übrig geblieben ist, muss ich sagen, dass niemand einen Krieg beginnt, sondern alle tut sich nur selbst verteidigen. Ja, niemand erklärt mehr einen Krieg. Oder jeder hat nur die Selbstverteidigung im Auge. Aber trotzdem wird man irgendwann doch wieder zur UNO zurückkehren müssen. Es gibt kein besseres System als die UNO, wenn ich Frieden auf der Welt will. Ja. Natürlich kann die UNO eben, und das ist ja das Problem der UNO, sie kann nur funktionieren, wenn die Großmächte willens sind, ihre Interessen untereinander auszugleichen. Wenn das nicht gegeben ist, kann die UNO nicht funktionieren, das ist ganz klar, ja. Und um das geht's jetzt. Es geht ja um die Interessen der Großmächte. Es geht um die Interessen der USA. Es geht um die Interessen Russlands und die Interessen Chinas. Und die Europäer am Rande sind eher Zuschauer, aber auch um ihre Interessen geht es, ja. Immerhin sitzen zwei europäische Mächte im Sicherheitsrat. Aber es ist schon erstaunlich, nicht wahr, dass die UNO überhaupt keine Rolle mehr spielt, nicht? Und auch der Generalsekretär seine Stimme nicht erhebt in irgendeiner Weise, um hier doch für den Frieden einzutreten und für eine Verhandlungslösung.
Welche geopolitischen, geostrategischen Konsequenzen erwachsen aus dem Militärschlag der USA und Israels gegen den Iran vom Wochenende, mit dem unter anderem der iranische geistliche Führer Ayatollah Khamenei getötet wurde? Wir sprachen darüber mit dem pensionierten General des österreichischen Bundesheeres, Günter Greindl. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Greindl.
Danke sehr.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Jede im Bundestag vertretene Partei hat eine politische Stiftung, die entsprechend der Präsenz der Partei im Bundestag aus Bundesmitteln finanziert wird. Die Stiftungen sollen zum politischen Bildungs- und Willensbildungsprozess des Souveräns beitragen. Auch die größte Oppositionspartei, AfD, hat ihre Desiderius Erasmus Stiftung, soweit so normal. Die Stiftung kämpft seit einer Weile um ihren Anteil an der staatlichen Förderung und hat dazu eine Reihe von Prozessen laufen. Wir wollen darüber mit dem Prozessbevollmächtigten, dem Staatsrechtler und Rechtsanwalt Ulrich Vosgerau, sprechen. Herzlich willkommen, Herr Vosgerau.
Schönen guten Tag.
Herr Vosgerau, können Sie die Prozesslage unseren Hörern nochmal erläutern?
Also die Prozesslage ist die, dass wir allein vier Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht geführt haben. Eins davon ist abgeschlossen, das haben wir gewonnen. Und das hat zum Ergebnis gehabt, dass ab dem 01.01.2024 nunmehr das Stiftungsfinanzierungsgesetz gilt. Das haben die uns zu verdanken, dass der Bund das gesetzlich regeln musste. Und nach diesem Stiftungsfinanzierungsgesetz, was natürlich zunächst als reines Anti-DES- und Anti-AfD-Gesetz formuliert worden war, haben wir nun auch im Jahre 2026, nachdem jetzt die DES schon die dritte Legislatur im Bundestag ist, nun endgültig und endlich Anspruch auf die staatliche Förderung. Diese haben wir aber bisher für das Jahr 2026 noch nicht bekommen und auch nicht zugesagt bekommen, sondern die Auskunft vom letzten Freitagabend war, dass die zuständigen Ämter, das heißt das Bundesverwaltungsamt, immer noch die Voraussetzung prüfe. Diese sind aber gegeben nach dem Stiftungsfinanzierungsgesetz, das wir ja mit erkämpft haben.
Ich weiß, es ist immer kompliziert beziehungsweise auch toxisch, wenn man als Nichtjurist bestimmte Begriffe in den Raum stellt. Von Willkür will ich deshalb gar nicht reden, aber kann es sein, dass die staatlichen Behörden in Ihrem Fall beziehungsweise dem Fall der Desiderius Erasmus Stiftung absichtlich die Vorgänge verzögern?
Also diesen Eindruck könnte man schon haben, deswegen prozessieren wir seit 2018 in diversen Prozessen. Und was ganz besonders schmerzlich ist und war, ist, dass wir ja Anfang 2023 das DES-1-Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen haben. Da hat das Gericht ja bescheinigt, dass es in unzulässiger Weise in die Gleichbehandlungsrechte der AfD eingreift. Und zwar bereits seit dem Jahr 2019, wenn einzig und allein die ihr nahestehende Stiftung nicht gefördert wird. Wir sind deswegen selbstverständlich gleich zum Bundesverwaltungsgericht gegangen und haben verlangt, dass die seinerzeitigen Bescheide, die uns eben benachteiligt haben, nunmehr revidiert werden. Und das hat das Bundesverwaltungsamt dann bis auf Weiteres verweigert, und zwar unter Hinweis auf die Rechtskraft und Bestandskraft dieser Bescheide. Das hat wiederum den Hintergrund, dass wir zwar schon gegen diese Bescheide geklagt haben, aber das konnten wir nicht vollumfänglich tun. Das hatten wir immer auf 10.000 Euro, und zwar von 900.000 Euro pro Jahr beschränkt, weil wir uns dann die Prozesse sonst nicht hätten leisten können. Und die Begründung des Bundesverwaltungsamtes ist ziemlich hanebüchen, denn die Rechtsinstitute Rechtskraft und Bestandskraft, die durchbrechen ja keineswegs das Rechtsstaatsgebot oder die Grundrechtsbindung der Verwaltung, sondern sie besagen nur, dass nach Ablauf einer gewissen Zeit oder nachdem Entscheidungen eben da sind, im Hinblick auf eine Teilsumme, der Bürger nicht mehr eine gerichtliche Entscheidung verlangen kann. Nachdem aber das Bundesverfassungsgericht 2023, im Februar bereits 2023, der AfD insofern Recht gegeben hatte, war völlig klar, dass die Bescheide des Bundesverwaltungsamtes für die Jahre 19, 20 und 21 nicht aufrechtzuerhalten sind. Das Bundesverwaltungsamt wäre durch nichts gehindert, diese als rechtswidrig erkannten Bescheide sofort wieder aufzuheben.
Wenn Sie Recht bekommen sollten, ist es dann möglich, wegen der vermuteten Verzögerung auch sowas wie Schadenersatz oder zusätzliche Zinsen zu verlangen?
Na, die große Frage wäre, ob und in welchem Umfang wir für bereits abgelaufene Jahre im Nachhinein die Förderung eben auch noch nachgezahlt verlangen könnten. Hier gibt es immerhin eine Entscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs, der das mal ausdrücklich bejaht hat und auch insbesondere gesagt hat, das Prinzip der Jährlichkeit des Haushaltes spricht dem nicht entgegen, weil sonst könnte man ja niemals etwas einklagen, was man in der Vergangenheit hätte bekommen müssen, weil ja das Haushaltsjahr schnell vorbei ist und die Gerichtsprozesse immer andauern. Aber das sind künftige Fragen und die werden vermutlich für die Jahre, für die wir prozessiert haben, das sind also alle Jahre ab dem Jahr 2018 einschließlich, vermutlich auch differenziert zu beurteilen sein. Hier gibt es in jedem Jahr leicht sich abändernde Voraussetzungen. Deswegen sind ja auch noch drei Verfahren allein vor dem Bundesverfassungsgericht offen. Und ein Verfahren betreffend das Jahr 2021 wird in ein paar Tagen in der Berufungsebene vor dem OVG Münster verhandelt werden. Das sind sehr differenzierte Rechtsfragen. Wir wollen jetzt erstmal möglichst schnell einen Förderbescheid für das Jahr 2026 haben, weil dieser muss nun wirklich endlich mal kommen, da wir ja die Voraussetzungen des Stiftungsfinanzierungsgesetzes, das wir selber überhaupt erst vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten haben, dass das erlassen werden musste durch den Gesetzgeber, ja erfüllen.
Die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung erhält auch weiterhin keine staatlichen Mittel. Über die rechtliche Bewertung unterhielten wir uns mit dem Staatsrechtler und Rechtsanwalt Ulrich Vosgerau. Vielen Dank dafür, Herr Vosgerau.
Danke auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Vor noch gar nicht langer Zeit wurde man als Durchschnittsbürger, der ein Gefühl der Unsicherheit im öffentlichen Raum artikulierte, damit abgefertigt, dass es eine gefühlte und eine echte Bedrohungslage gäbe. Inzwischen wissen wir, dass die Gefühle von Hertha und Otto Normalverbraucher bezüglich der Sicherheit im öffentlichen Raum nichts mit Wahrnehmungs- oder Angststörungen zu tun haben, sondern bittere Realität sind. Denn mittlerweile vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über zum Teil brutalste Übergriffe auf Bahnhöfen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf öffentlichen Plätzen berichtet wird. Über dieses Phänomen und Faktum wollen wir uns jetzt austauschen mit dem deutsch-schweizerischen forensischen Psychiater Frank Urbaniok. Herzlich willkommen, Herr Urbaniok.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Urbaniok, muss sich ein normaler Durchschnittsbürger vorhalten lassen, er sei überängstlich, paranoid oder Schlimmeres, weil er sich im öffentlichen Raum einfach nicht mehr sicher fühlt?
Das ist die fatale pädagogische Diktion, die wir ja seit langer Zeit in den öffentlichen Diskussionen haben, die von Politikern vorgebracht wird und auch von Medien zum Teil transportiert wird, nach dem Motto, die Menschen haben irrationale Befürchtungen und die Zahlen sind ganz anders. Und das ist falsch, das war schon immer falsch, das ist je länger, je mehr falsch. Denn die Zahlen bestätigen natürlich diese veränderte Sicherheitslage und das Gefühl. Und es ist nicht nur eine subjektive Kriminalitätsfurcht von viel zu besorgten Bürgerinnen und Bürgern, sondern die Zahlen sind so, die Sicherheitslage hat sich verändert. Bahnhöfe und öffentlicher Nahverkehr sind Hotspots, weil es öffentliche Räume sind. Und da sieht man die, wenn man so will, die Spitze des Eisbergs der Problematik. Und die Menschen, die nehmen das vollkommen richtig wahr. Und wenn wir denen dann erzählen, das sind nur eure subjektiven Befürchtungen, dann ist es so, dass sie Vertrauen in die Politik verlieren, in die Medien, weil ihre Realität, die sie im Alltag erleben, eine ganz andere ist als das, was man ihnen erzählt. Das ist demokratietechnisch vollkommen fatal, das so zu tun.
Erhöht das auch die Möglichkeit zur Selbstjustiz, also dass immer mehr Menschen zur Selbstjustiz greifen?
Ja, soweit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, dass das Naheliegende ist, dass Menschen frustriert sind, sich im Stich gelassen fühlen, sich von der Politik und auch von den Medien nicht vertreten fühlen. Die Eskalation dann zu Gewalt bei dem einen oder anderen, der sagt, ich bin nicht genügend geschützt, ich muss mich selbst verteidigen, das bleibt sicher dennoch die absolute Ausnahme. Aber der Schaden ist schon angerichtet und groß genug, wenn Menschen das Vertrauen in die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Demokratie verlieren, wenn sie das Gefühl haben, am Schluss ums hart zu sagen, sie werden angelogen, damit die Probleme unter den Tisch gekehrt werden. Das ist schon schädlich genug für unsere Gesellschaft und genau das muss man aufbrechen und das ist so falsch, wie es nur falsch sein kann für unsere offenen Gesellschaften.
Wir kennen inzwischen bestimmte Muster, nach denen solche Übergriffe stattfinden. Aus scheinbar nichtigem Anlass wird ein Bürger im wahrsten Wortsinn zusammengetreten, nur weil er Fahrkarten kontrollieren wollte, weil er jemanden aufforderte, seine Füße von den gegenüber befindlichen Sitzplätzen zu nehmen oder weil er sich einfach ein wenig Ruhe gönnen wollte und die anderen gebeten hat, sich etwas leiser zu unterhalten. Warum reagieren immer mehr Mitmenschen auf so etwas mit komplett enthemmter Gewalt?
Weil wir insgesamt eine Senkung von Hemmschwellen haben und weil wir mehr Personen haben, die grundsätzlich gewaltbereit sind. Das heißt, das Klima hat sich geändert. Das ist auch das, was die Menschen in ihrem Alltag wahrnehmen. Wie gesagt, öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Züge, wie Sie es ansprechen, sind dann Begegnungsstätten im öffentlichen Raum, wo man diese Phänomene am eigenen Leib erfahren kann. Und die Diskussion, Sie haben es angesprochen, die ist ja in Deutschland nach wie vor schwer ideologisch überlagert. Weil es hat ja zum Beispiel in diesem Bereich schon 2024 die Anfrage der AfD gegeben, wie ist denn die Situation bezüglich Gewalt an Bahnhöfen? Da hat es dann die auch da schon bedrückenden Zahlen gegeben mit Sexualdelikten, mit den Messerangriffen, die zugenommen haben. Und man hat das in der politischen Ausgangslage sofort wieder gesehen. Da hat dann Alexander Throm von der CDU hat gesagt, ja, das ist so nicht akzeptabel. Es ist Ausdruck auch einer fehlgeleiteten Migrationspolitik. Und sofort ist Frau Bünger natürlich dann von den Linken da zur Stelle gewesen und hat wie immer das Stereotyp dann bemüht, das ist rassistisch, wenn man das so thematisiert. Und in dieser Polarisierung der Diskussion fährt sich die Diskussion in Deutschland fest. Und die Fakten sind ganz einfach so, Gewalt hat zugenommen, Messerkriminalität ist explodiert. Das kann jeder, der die Augen aufmacht, sieht das und die anderen Phänomene sieht man auch. Und ich sage ja immer, wenn man das Bild scharf stellen will, dann muss man das auf einzelne Nationalitäten runterbrechen. Das ist ja das, was ich in meinem Buch gemacht habe. Ich sage immer, stell mir die Linse scharf und dann berechnet man die Quoten deliktspezifisch und nationalitätenspezifisch. Also mit der Frage, wie ist die Kriminalquote von Algeriern, Marokkanern, Syrern, Tunesiern bei gefährlicher Körperverletzung zum Beispiel. Und dann sehen Sie den Befund, den Sie in allen Statistiken sehen, den Sie im Alltag erleben können. Bestimmte Personen mit bestimmtem Migrationshintergrund sind extrem überrepräsentiert in der Gewaltkriminalität. Und das ist das, was man dann im Alltag erlebt. Und das ist in Deutschland, wie gesagt, nach wie vor eine schwierige Diskussion. Da kann ich ja selbst ein Lied von singen. Und da sage ich immer, wir müssen uns ehrlich machen. Die Vernünftigen müssen die Probleme anpacken, müssen sie lösen. Sonst ist das einerseits für die Gesellschaft wirklich ein Sprengsatz. Und die Menschen verlieren eben das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik.
Kann es also sein, dass in den letzten 10 Jahren überproportional viele Menschen, vor allem junge Männer, nach Deutschland gekommen sind, für die der Staat in Gestalt von Polizei oder anderen Amtspersonen regelrecht Feinde sind, gegen die man sich sofort und unmittelbar mit Gewalt zur Wehr setzen muss?
Ja, das ist ein Muster, eins der Problematik. Das ist so diese, man kann sagen, Frontstellung gegenüber den Repräsentanten des Staates oder der Ordnung. Man kann immer sagen, da ist es eine grundsätzliche feindliche bis vielleicht sogar aggressive Haltung gegenüber den Repräsentanten unseres demokratischen Staates. Das ist ein Phänomen, aber es erschöpft sich nicht darin, sondern ich habe es gesagt, wir haben Personen mit einer erhöhten Gewaltneigung und einer überproportionalen Gewaltneigung. Und das zieht sich ja dann durch verschiedene Bereiche, dass sehen Sie im Bereich häuslicher Gewalt, das sehen Sie in anderen Gewalttaten. Und das sind die Zahlen, die Sie dann sehen. Der Grund ist einfach, Sie haben das ja mit den jungen Männern gesagt, man sagt ja immer, das ist ja nur, weil das mehr junge Männer sind. Und das stimmt eben nicht, sondern es gibt einen Faktor, der mit kulturellen Prägungen zu tun hat. Und kulturelle Prägung, das ist ja schon so ein halb verbotenes Wort. Damit meine ich Einstellungen, Haltungen und Verhaltensdispositionen, die in bestimmten Migrationsräumen einfach weiter verbreitet sind. Und das sehen Sie dann am Schluss in den entsprechenden überproportionalen Kriminalitätsraten. Und dummerweise verliert sich das nicht in der ersten Generation. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, das sind halt traumatisierte Menschen und das wächst sich irgendwie aus. Das geht eben tiefer. Und wir sehen ja zum Teil eine Akzentuierung in der zweiten und dritten Generation. Das heißt, wir haben hier ein Problem, das nicht einfach sich in Luft auflöst und verschwindet. Und das ist alles das, was Menschen im Alltag erleben. Da gibt es ein großes Problem. Und wenn ich es abschließend sagen darf, einerseits, die Vernünftigen müssen das anpacken und lösen. Übrigens auch den vielen, vielen integrierten Ausländern im Land, die ja doppelt betroffen sind von den Problemen, weil sie selbst auch überproportional häufig Opfer werden und weil sie dann zu Unrecht in denselben Topf geschmissen werden. Also es gibt mehr als gute Gründe, das zu lösen. Und da sind wir nach wie vor weit entfernt, vor allem in Deutschland, wo die Diskussion ideologisch festgefahren ist. Und das ist eine Schicksalsfrage für unsere Demokratien, dass man sich da ehrlich macht, die Fakten anerkennt und das vor allem löst.
Besteht die Möglichkeit, dass aufgrund des Spardrucks im Bereich von psychiatrischen Therapieangeboten derzeit zu viele Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten und/oder gefährlichen Verhaltensstörungen frei herumlaufen, die eigentlich in eine geschlossene Einrichtung gehören?
Ja, es greift so kurz, wenn man denkt, das sind alles psychiatrisch kranke Menschen. So ist es einfach nicht. Die meisten Straftäter haben keine psychiatrische Erkrankung oder keine psychische Störung. Es gibt manchmal die Situation, dass auch psychische Probleme dann zu einer erhöhten Gewaltneigung führen können. Wir sehen das übrigens in Deutschland auch da wieder, dass Personen mit Migrationshintergrund hier einen bestimmten Migrationshintergrund eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Das sieht man in den Raten in den sogenannten forensisch-psychiatrischen Kliniken, wo wir dann auch überproportional viele Menschen mit Migrationshintergrund sehen. Aber das ist nur der viel kleinere Teil. Und der größere Teil sind ein anderes Verhältnis zur Gewalt. Das ist die Rollenaufteilung zwischen Frauen und Männern. Meine Frau gehört mir, mit der kann ich machen, was ich will. Ich akzeptiere nicht, wenn eine Frau mir eine Grenze setzt. Das sind, Sie haben es angesprochen, zum Teil feindliche Einstellungen gegenüber dem Rechtsstaat. Das sind so die Hauptpunkte. Und es hat was mit einer anderen Haltung zu Gewalt zu tun und mit der Hemmschwelle, wann wird Gewalt eingesetzt. Und das ist das, was die Menschen dann im Alltag leider erleben müssen. Und das ist nicht akzeptabel. Ich sage immer, der Staat hat eine Fürsorgepflicht für die eigene Bevölkerung, wozu die vielen integrierten Ausländer selbstverständlich dazugehören. Und da sind wir an einem Punkt, wo wir viel zu wenig machen und das viel zu lange laufen lassen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Das ist das, was ich intelligente Migration nenne, dass die roten Linien markiert werden, dass sie vertreten werden, nämlich gegenüber den nicht integrationswilligen, nicht integrationsfähigen Menschen mit Migrationshintergrund. Und das tun wir viel zu wenig und das schadet der Bevölkerung, schadet der Demokratie und schadet auch unserem politischen System.
Was halten Sie vor dem Hintergrund des bisher Gesagten von Aufrufen aus der Politik an einfache Bürger nach mehr Zivilcourage?
Das ist grundsätzlich richtig, aber nur dann, wenn diese einzelnen Bürger dann am Schluss in einer Linie unterstützt werden von Behörden, von Polizei und nicht dann alleine im Regen stehen. Ich finde, Zivilcourage ist grundsätzlich etwas Richtiges, aber dann brauchen wir die Linie auch rein in die Behörden, rein in die Polizei. Da muss etwas passieren. Es nutzt ja nichts, wenn Sie zum Beispiel Menschen haben, die für einen islamistischen Gottesstaat eintreten und die konfrontieren Sie jetzt, aber es passiert nichts. Und das Fordern hat ja nur dann Sinn, das heißt nicht, dass jeder direkt das Land verlassen muss, aber es ist so, wie wenn Sie Dinge einfordern, Sie können es einmal einfordern, zweimal einfordern, aber irgendwann muss es auch Konsequenzen haben, wenn jemand vollkommen gegen unsere zentralen Werte verstößt. Und wenn das Fordern nicht hinterlegt ist durch Konsequenzen, dann ist das Fordern schon schwierig und vor allem, wenn die Menschen da mit ihrer Zivilcourage alleine stehen. Wir brauchen eine gesamthaft gesellschaftliche Reaktion in Bezug auf die nicht integrationsfähigen, die nicht integrationswilligen. Und ich habe es schon gesagt, die Linie verläuft hier gar nicht zwischen Ausländern und Inländern. Die verläuft zwischen den vielen integrierten Ausländern, mit den Inländern, mit den Behörden, mit der Politik. Und davon sind wir weit entfernt. Wir brauchen eine gesellschaftliche Anstrengung, die hier klar die Linie vertritt und die roten Linien verteidigt. Das wäre für alle gut, für unsere gesamte Gesellschaft und das würde auch der Politik helfen, die damit an Glaubwürdigkeit gewinnt. Aber wir sind von dieser umfassenden Wende in der Haltung zu Migrationsproblemen sind wir noch weit entfernt.
Immer mehr Menschen sind zutiefst verunsichert über eine Zunahme von zum Teil brutalsten Gewalttaten im öffentlichen Raum. Wir waren dazu im Gespräch mit dem forensischen Psychiater Frank Urbaniok. Und wenn Sie mehr von ihm lesen wollen zu dem Thema, das können Sie tun in seinem Buch Schattenseiten der Migration, Zahlen, Fakten, Lösung. Das ist erschienen im Vollmer Verlag und zwar im vergangenen Jahr. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Urbaniok.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von Kontrafunk aktuell. Es bleibt wie immer Zeit für einen Hinweis in eigener Sache, denn heute um 10, 16 und 22 Uhr lädt Klaus Rüdiger Sie wieder ins Lehrerzimmer im Kontrafunk ein. Mit dem emeritierten Literaturprofessor Robert Kopp blickt er auf die aktuelle Situation an Frankreichs Schulen und wie Lehrer mit KI im Unterricht pädagogisch sinnvoll umgehen können, erörtert Klaus Rüdiger mit Kontrafunkproduzent und KI-Kenner Thomas Hoffmann. Heute also um 10, 16 und 22 Uhr Lehrerzimmer im Kontrafunk. Wenn Sie uns schreiben möchten, die Adresse lautet info@kontrafunk.radio. Wenn Sie unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen möchten, dann finden Sie auf der Startseite www.kontrafunk.radio einen Link Unterstützen. Ich bedanke mich für Ihr anhaltendes Interesse für unser Informationsangebot und in der Hoffnung, dass Sie uns weiterhin gewogen bleiben, wünscht ein baldiges Auf Wiederhören Ihr Andreas Peter.